Thomas Mann hatte einen. David Oistrakh und Duke Ellington ebenfalls. Sie hatten Söhne, die es gewagt haben, es dem berühmten Vater gleich zu tun. Sie wurden Schriftsteller, Geiger oder Jazzmusiker. Uns interessiert an dieser Stelle natürlich Mercer Ellington, Sohn des einflussreichsten Musikers, eines der einflussreichsten Musikers der Jazzgeschichte. Duke Ellington, der Maßstäbe gesetzt hat als Swing-Musiker, dessen Kompositionen immer noch zu den unverwüstlichen Jazzstandards gehören, und auch als Pianist hat er die Messlatte ziemlich hoch angesetzt. Welche Rolle blieb für seinen Sohn Mercer? Hat er die Tradition seines Vaters fortgeführt? Hat er sich emanzipiert? Welche Bedeutung hatte er für den Jazz? Das möchte ich nun mit unserem Swing-Experten Stefan Wuthe besprechen. Ja, Herr Wuthe, zunächst die Frage, wie lässt sich denn das Verhältnis zu seinem Vater Duke skizzieren? Hat er sehr unter der Übermacht des Vaters gelitten?
Ja, also zunächst einmal einen schönen guten Tag. Ich freue mich, hier zu sein. Und ja, Mercer Ellington ist eine interessante Person, die tatsächlich, denke ich, einfach sehr gelitten hat unter dem Übernamen des Vaters Duke Ellington. Duke Ellington wurde von der Tänzerin Norma Miller als der König bezeichnet. Mit Count Basie konnte man ein Bier trinken gehen. Mr. Ellington hat man verlassen nach einer Tanzprobe, in der man rückwärts rausging und sich immer verneigt hat. Ellington lebte für die Musik, nicht für die Familie. Er hat also seinen Sohn tatsächlich, glaube ich, nie wirklich ernst genommen. Es gibt von Rex Stewart überliefert eine Anekdote aus den 60er Jahren, wo ja Mercer Ellington schon ein gestandener Herr war, wo es eine Plattenaufnahme gab und Duke Ellington guckt Rex Stewart an und fragt, und wo ist der andere Trompeter? Gemeint war sein Sohn. Und das ist schon schwierig, also man kann da viel reininterpretieren. Wir können ja Mercer Ellington leider nicht mehr selber befragen, aber es ist so erstaunlich, weil er hat ja das Erbe seines Vaters sehr hochgehalten. Aber dazu kommen wir später.
Und er hat natürlich auch wie sein Vater fleißig komponiert. Ja, welche Bedeutung haben denn seine eigenen Kompositionen?
Das ist ganz spannend. Also er hat es erstmal versucht, sich von seinem Vater loszulösen, der ihn ja auch ausgebildet hat und ja auch Musik studiert, und hat eine eigene Band gegründet, bereits 1937 Kompositionen vorgestellt und ist einfach kläglich gescheitert. Es gab also nichts wirklich Markantes, was ihn ausgezeichnet hätte mit seinem Tanzorchester. Es war ein finanzielles Desaster. Und er stieß wieder als Trompeter zu der Band seines Vaters und hat angefangen zu arrangieren und zu komponieren. Und das just in einer Zeit, als es über die ASCAP ausgerufen den Record Ban gab. Es gab also den Streik, dass Musiker Bands nicht mehr Schallplatten aufnehmen sollen. Und Duke Ellington brauchte einfach neues Material, um seinen Klangkörper und sein Orchester weiterzuentwickeln. Und da brachte Mercer Ellington wirklich eine neue Note rein, die quasi in Richtung Progressive Jazz geht, oder er prägte eben auch diesen Stil, der später Modern Ellingtonia genannt wurde.
Und dafür ist das ein Beispiel, Jumpin' Pumpkins, was wir gleich hören?
Ja, es löst sich von dem althergebrachten Jungle-Sound, der eigentlich Ellington in den Spätzwanziger Jahren als avantgardistisch auszeichnete. Und der ist eigentlich ein Türöffner für später folgende Bands, die dann eben, ja, wie Gillespie in Richtung Bebop gingen oder Stan Kenton in Richtung Progressive Jazz gingen. Also von daher sehr spannend. Es swingt, aber es ist progressive.
Mercer Ellington, heute vor 100 Jahren wurde er geboren. Thema hier im Schwerpunkt Jazz mit Stefan Wuthe. Ja, Mercer Ellington hat in den 30er Jahren, Ende der 30er Jahre, das erste Mal im Orchester seines Vaters mitgespielt, hat dann auch Engagements bei anderen Musikern angenommen und er hat auch seine eigene Band gegründet und sein eigenes Label. Ja. Wie bewerten Sie diese Zeit?
Ja, ich denke, das ist schon der Versuch einer Abnabelung, und retrospektiv hat man den Eindruck, das ist für seine Persönlichkeit sehr wichtig, aber er ist natürlich kläglich gescheitert. Er hatte einfach diesen großen Namen Ellington und ich fürchte, die Erwartungen waren extrem hochgesetzt. Andererseits hat er es eben auch geschafft, andere Wege zu beschreiten. Er hat natürlich die unglaublich tolle musikalische Ausbildung gehabt. Er hat sich als DJ versucht, was natürlich einmal spannend ist. Er wurde Plattenproduzent und er hat sehr schnell sein Talent festgestellt, dass er einfach im sozialen Umgang natürlich etwas gewinnt. gewiefter ist als sein Vater und hat angefangen, andere Sänger und Musiker zu managen. Also den Trompeter von Ellington zum Beispiel, Cootie Williams mit seiner kleinen Gruppe, hat er einfach als Roadmanager betreut.
Aber er wollte seinem Vater nicht in die Quere kommen.
Nee, bloß nicht. Also ich denke einfach, die Macht von Duke Ellington war so groß, dass er versuchte, andere Nischen zu finden. Also er hat sich zum Beispiel auch ab 1961 um die Sängerin und Schauspielerin Della Reese gekümmert. Die beiden waren übrigens 1962 kurze Zeit verheiratet. Allerdings wurde die Ehe auch wieder annulliert, weil die Scheidung von der ersten Frau nicht anerkannt wurde. Also das war alles sehr, sehr kompliziert. Und es verbindet sich immer so ein bisschen so eine Tragik mit Mercer Ellington. Und während sein Vater eben noch im hohen Alter wirklich schwarze Haare hatte und junge und straffe Haut und sich immer sehr ähnlich blieb, ist Mercer Ellington einfach sehr schnell gealtert. Der hatte ganz schnell graue Haare. Er sah eigentlich älter aus als sein Vater. Mhm. Und das heißt, dass es seinem Vater auch fast schon unangenehm war, mit seinem Sohn gemeinsam fotografiert zu werden. Und das sind alles so ein bisschen Sachen, die haben gewissermaßen ein Geschmäckle.
Und zwischendurch ist er sogar nach Dänemark gezogen, aus diesen Gründen?
Das war seine dritte Frau. Naja, Dänemark, Kopenhagen hatte damals schon so ein bisschen den Stand eines Meckers der Jazzmusik. Es gab also Ben Webster, der da hingegangen ist. Es gab keinen Rassismus. Es gab etliche andere Jazzmusiker, die sich dort versammelt haben, mit Skandinaviern gemeinsam Musik machten. Die musikalische Freiheit war einfach extrem hoch. Und in seiner dritten Ehe war tatsächlich auch mit einer Dänin namens Lina verheiratet, mit der er auch Kinder hatte. Also von daher pendelte er dann zwischen New York und Kopenhagen hin und her und hat dieses Mekka Kopenhagen eben in den 70er Jahren sehr geprägt.
1974 starb dann der Übervater Duke Ellington und dann hat Mercer Ellington sein Orchester geleitet. Inwiefern hat er denn das Erbe seines Vaters weitergeführt?
Ja, das ist ganz spannend. Also er hat nicht eine Revival-Band neu gegründet, sondern hat tatsächlich das bestehende Orchester, so wie es ist, einfach übernommen als Sohn und ist in Papas Fußstapfen getreten. Jetzt war das Problem, Duke Ellington hatte immer seine Sachen im Kopf. Es gab kein geschriebenes Erbe, es gab wenig Noten und eigentlich waren es die alten Musiker, die so automatisch spielen konnten. Jetzt ist es so, etliche von denen waren eben sehr alt, sind verstorben oder konnten sich auch nicht mehr so gut erinnern. Also das Orchester zerlepperte so ein bisschen und es wurde also ein bisschen schwierig für Mercer Ellington da also auch einen kommerziellen Erfolg rauszuziehen, weil Duke Ellington alles Geld immer nur in die Band gesteckt hat. Er hat also nicht wirklich was angehäuft und gesagt, ich möchte jetzt für die Zukunft was hinterlassen, sondern hat einfach gesagt, der Moment zählt, das Orchester soll morgen das spielen, was ich jetzt aufschreibe. Also hat Mercer Ellington ein sehr schweres Erbe angetreten und hat dann eben auch wieder die Konsequenz gezogen, eine Biografie über seinen Vater geschrieben und veröffentlicht und ein Musical zusammengestellt, das hieß Sophisticated Lady, war etwas fragwürdig, aber ist immerhin 2 Jahre am Broadway gelaufen und dort leitete er das Orchester quasi im Namen seines Vaters und hat die Musik seines Vaters präsentiert.
Und welche Akzente hat er denn musikalisch gesetzt? Jetzt, vielleicht können Sie es auch mal am folgenden Stück ein bisschen deutlich machen.
Ja, das ist ganz irre, weil Ellington war halt jemand, der zwar auch im Hier und Jetzt gelebt hat, aber er zehrte natürlich von dem großen Ruhm der 20er Jahre und seinem Jungle-Sound, den er erfunden hat. Und Mercer Ellington ist eine danach folgende Generation. Und das Stück, das wir eben hörten, diese Jumpin' Pumpkins, hat ja schon einen gewissen coolen Touch. Und er war eben in der Lage, wirklich sich auch um die jüngere Generation der Musiker zu kümmern, um das Boppige, um das Coole und auch um das Rhythm und Bluesige, also das quasi Rockige hat er mit eingebaut. Und von daher finde ich einfach diese Entwicklung, die Ellington-Band gemacht hat, unter Mercer Ellington, kriegte schon eine eigene Handschrift, die so ein bisschen progressiver, ein bisschen rockiger, ein bisschen moderner klingt. Es klingt immer noch nach Ellington, aber es ist was Neues dazugekommen. Das ist also sehr schön. Er hat nicht kopiert, sondern er hat weiterentwickelt im Sinne seines Vaters.
Und dafür steht der folgende Titel Happy Go Lucky Local. Vor 100 Jahren wurde er geboren, Mercer Ellington. Vielen Dank an Stefan Wuthe.
Ich habe zu danken. Thank you.